Einfach mal eine Nettigkeit mit zur Arbeit bringen. Das ist ja eigentlich cool. Noch besser wird's, wenn man selbst überhaupt weiß, was man da genau mitbringt. Roman dachte nämlich, er bringt Weihnachtsgebäck mit zur Arbeit. Warum das vielleicht keine so gute Idee war, hört ihr gleich. Teilt die Folge gern mit allen, die davon profitieren können. In den Shownotes findet ihr Infos zum Thema Alkoholkonsum. Außerdem Links zu unseren Twitch-Folgen. Und für alle, die uns mal live sehen wollen, findet ihr da auch alles, was ihr braucht, um euch ein Ticket fürs Podcast-Festival zu sichern.
Zwischendurch kamen auch mal so ein paar Leute und sagten so, hey, Mensch, heute ist ein richtig guter Tag, so ein richtig schöner Arbeitstag. Ich habe total gute Laune.
Bei THC oder allgemein Cannabis und so, wenn du das irgendwo riechst, dann wird es sofort kommentiert. Oh, hier riecht's nach Gras. Oh. Aber wenn du mal eine Praline oder irgendwas mit Alkohol im Mund hast, als Probierstand oder sonst wo, keine Ahnung, das fällt doch keinem mehr auf, weil wir so sehr an diesen allgegenwärtigen Alkohol gewöhnt sind.
Aber auch wenn ich heute irgendwie immer dafür plädiere, möchte ich trotzdem auch als schlechtes Beispiel vorangehen und sagen, ey, guck mal, ich habe auch Scheiße gemacht. Ich habe es aber auch gelernt. So, du musst es nicht dein Leben lang weiter Scheiße machen.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Hallo Leute, wir kommen jetzt in eure Ohren mit einer neuen Folge. Der Gangster, der schon lacht, der Junkie, der auch lacht und die Herrin, die einfach weiter durchzieht.
Ich habe das Bild im Kopf.
Ich komme auch in deine Ohren.
Das soll gerne. Das wollte ich hören.
Ich sage immer, macht es nicht.
Ich glaube, das macht keiner wirklich gerne, oder? Aber egal, wir sind hier.
Schreibt uns.
Schreibt uns, wie ihr es mögt. Und zuallererst möchte ich meine bestens gelaunten Kollegen hier am Tisch begrüßen. Es ist schon ein bisschen später am Nachmittag. Manchmal, wenn wir aufräumen, haben wir auch schon einiges hinter uns. Trotzdem freuen wir uns heute sehr auf eine Folge von Roman Lemke, der jetzt nochmal ein paar Sätze zu sich selbst sagt.
Ja, Taschen! Taschen, Roman Lemke im Haus. Wie eigentlich immer, wenn wir drei hier sitzen oder mit Gast. Ja, ich habe 21 Jahre gefährliche Konsummuster hinter mir. Vista, euer Lieblingsjunkie. Für alle, die neu dazugestiegen sind, ich arbeite mittlerweile im Bereich der Prävention, bin Erfahrungsexperte in Sachen Konsumkompetenz, denn meine Philosophie ist, dass es nicht sein kann, dass Substanzen an sich Schuld an gefährlichen Konsummustern oder Substanzgebrauchsstörungen sein können, dass es da immer andere Ursachen hat. Und darüber haben wir die letzten Staffeln schon viel geredet, werden es in dieser Staffel auch tun. Und ich freue mich riesig, wieder hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ebenso sehr freue ich mich über Maximilian Pollux, der schon am Anfang hier gerne in meinem Ohr Schweinereien gemacht hätte, aber wir wollen ja seine Stimme alle hören und wir wollen alle diese Schweinereien hier vernehmen. Was machst du sonst noch so außer Schweinereien?
Oh, ist okay. Auge kann Bindehautentzündung geben, macht es nicht. Ich, früher kriminell, jugendliche Intensivtäter, Straftaten begangen, auf Flucht gewesen, im Gefängnis gesessen. Mittlerweile, ja, nicht mehr kriminell.
10 Jahre warst du fast drin.
Fast 10 Jahre Haft, ja.
2014 rausgekommen.
Im Dezember.
Das ist krass, weil 2014 bist du rausgekommen. Wir kannten uns damals noch nicht. Und 2014 hat Nina Workout angefangen, als Domina zu arbeiten.
Ah, wenn wir uns doch nur schon gekannt hätten.
Das wär wild. Ach, wer weiß, ob wir dann hier sitzen würden oder ob wir,
wir
die Weltherrschaft haben uns gerissen.
Wir wären reich.
Sind wir sowieso.
Okay, reich an Erfahrung.
Vielerlei Hinsicht.
Ich freue mich auf Romans Folge. Ich freue mich, ich habe... Also wirklich, ne Leute, wir haben ja jetzt hier in der 4. Staffel. Ich freue mich auf Twitch. Ich habe richtig Spaß damit jedes Mal. Ich freue mich, dass wir da irgendwie regelmäßig sind. Ich habe aber auch, ey, diese Staffel echt so das Gefühl, als würden wir, wisst ihr, immer wenn ich soziale Arbeit mache, schon die ganzen Jahre, in denen ich das mache, habe ich immer gesagt, ey, ihr schmeißt Samen aus. Immer wenn mich jemand fragt, warum machst du das oder so, ne, oder was erwartest du, oder was kann ich machen, wenn ich das sage, ey, du schmeißt Samen aus. Und wenn irgendeiner aufgeht, ist es cool, wenn nicht, dann halt nicht. Das ist dein Job. Und ich habe so das Gefühl, dass jetzt in der 4. Staffel, dass wir sehen, wie einige dieser Samen aufgehen, die ausgeworfen wurden in den letzten Jahren.
Ja.
Ne?
Das fühle ich zu heftig. Also sogar ich, die jetzt erst eine ganze Staffel mit euch gemacht hat, hat das Gefühl, dass da gerade so alles um uns rum sprießt und auch teilweise Kontakte aus den ersten und zweiten Staffeln noch kommen und immer noch am Ball sind und uns jetzt irgendwie Früchte zurückgeben, die wir oder ihr auch ohne mich vorher schon mal mit kleinen Samen gesät habt. Also es ist unglaublich, was man hier zurückbekommt. Deswegen, und wir fühlen uns auch nicht allein.
Deswegen an dieser Stelle auch nochmal einen fetten Dank an das Team hinter uns, an die Redaktion, die natürlich im Austausch mit euch als Community steht und eine Bombenarbeit leistet.
Und sich auch immer was überlegt, neue Formate zu bringen, wie jetzt Twitch und auch wie unser neues Motto. Ich dachte, es wäre eine gute Idee. Und Roman bringt uns heute eine Geschichte über eine seiner glorreichen Ideen mit, hoffe ich.
Wie ihr wisst, bin ich ähnlich wie du, Nina, vom Universum gesegnet, gute Ideen zu haben.
Ja, damit kennen wir uns aus.
Und also nachdem das ja teilweise auch schon einige harte Themen hatte, diese Staffel, wird es heute lustig.
Ich freue mich.
Ihr wisst, ich war im Vertrieb. Also jeder, der den Podcast hört, weiß, ich war im Vertrieb.
Wer das nicht wusste, weiß es jetzt.
Genau, großes magentafarbenes Telekommunikationsunternehmen. An der Stelle sage ich das auch einfach mal, weil das habe ich bisher in den letzten Folgen noch gar nicht gemacht, aber es ist halt der Fall. Ich nehme euch mit in die Weihnachtszeit. Jenny liebt Weihnachten.
Und Jenny ist Romans Frau, für alle, die das nicht wissen.
Dankeschön. Das ist die dich vom Granke zum Lemke gemacht hat.
Vom Granke zum Lemke, vom Junkie zum Mann.
Jawohl.
Von Junkie zum Mann ist auch geil.
Jawohl.
Und ja, also ich habe schon in den letzten Staffeln viel darüber erzählt, wie das so ein bisschen war dort. Großer Floor, so ein bisschen wie Wolf of Wall Street oder diese ganzen anderen Sales-Filme, die man so kennt.
Druck, Druck, Druck.
Druck, Druck, Druck. Riesiger Raum, 100 Leute telefonieren, riesiger Lärm auch und nur am Handy Verträge verkaufen. Also heftige Geräuschkulisse. Und das hatte aber für mich so einen ganz besonderen Reiz. So, ich bin da reingekommen und es roch nach Geld.
Für mich hätte das nur einen Reiz, und zwar Kotzreiz. Mir war das nämlich schon in der Schule zu laut. Meine Schulklasse allein war mir schon zu laut.
Wie hältst du das mit uns zwei aus?
Das frage ich mich manchmal.
Weißt du, was das Lustige ist? Also, ich bin ja, als ADHSler ist mir das ja auch
ich
oft zu viel.
Genau.
So. Aber ich bin da reingekommen und ich war so...
Hungry.
Hier wirst du reich. Mhm. Oder was ich damals da noch nicht wusste, hier kriegst du das richtige Kokainproblem. Und um die Vertriebler bei Laune zu halten, da wurden da immer so Events gemacht, wo du noch ein extra Handy gewinnen konntest. Oder die Teamleiter haben dir dann halt Essen an den Tisch gebracht, damit du ja auch deine Leistung, also auch so ein bisschen den Arsch gepudert
hast. Hattet ihr nicht auch so Staffelboni, wenn du so und so viele Verträge machst, gibt es so eine Art Plateau, kriegst du nochmal einen Bonus dafür, wenn du noch mehr Verträge machst als diese Stückzahl?
Das gab es bei uns nicht.
Okay,
wir hatten echt gute Provisionen, also im Vergleich zu anderen Anbietern, bei denen man Handyverträge verkaufen kann, hatten wir schon echt gute Provisionen. Deswegen gab es da, also wenn, dann gab es irgendwie noch ein Handy dazu oder mal einen Wochenendausflug oder Amazon-Gutschein
oder meine Nase.
Oder, ja, nicht vom Chef halt. Also die haben halt uns ein bisschen den Arsch gepudert, die haben Firmenfeiern gemacht, einmal in der Woche irgendwie so Pancakes, dann nächste Woche Kuchen, dann Eis, also halt, ich würde es fast als Feel-Good-Management bezeichnen, wenn ich nicht die andere Seite auch kennen würde. Und so war es halt auch an Weihnachten. Das Büro war festlich geschmückt, alle waren in guter Stimmung, weil der iPhone-Launch ist gerade erst durch und man hat eine Menge Geld gemacht. Und ja, und trotz des üblichen Stresses, also nur mal so als Hausnummer, ich habe 40 bis 80 Calls am Tag gehabt, waren alle gut drauf. So, ne? An der Stelle Szenenwechsel. Ich habe ja schon gesagt, Jenny liebt Weihnachten. Und wenn ich sage, sie liebt es, dann meine ich, sie schmückt unser Haus, sie backt Plätzchen für die ganze Familie, für die Freunde, sie schmückt sich selbst, immer als Weihnachtsengel geschminkt und so. Also, sie feiert es halt total. Und ich hasse Weihnachten eigentlich, weil ich halt aus meiner Familie komme. Mhm. Und durch sie habe ich das Fest so ein bisschen schätzen gelernt und auch die Festlichkeit und das, was man so als besinnlich und als familiäres Zusammensein bezeichnet, so ein bisschen mögen gelernt.
Das hat sie dir erst überhaupt gegeben und vermittelt, wie schön vielleicht sogar Weihnachten sein kann. Also ich kenne das auch aus Elternhäusern, wo nicht alles so Roger ist, ist Weihnachten kein Thema. Also für die Sprösslinge dieser Häuser.
Naja, oder es wird halt relativ schnell kaputt gemacht. Genau. Du kommst als Kind, freust dich, stehst auf. Ne? Hatten wir in einer der letzten Episoden, stehst auf, weil man sich auf Weihnachten freut. Yeah, Geschenke! Und dann gibt's halt die Menschen, mit denen du zusammenlebst, und dann ist alles scheiße schnell.
Ja, und es gibt dann ja auch noch diesen Wechsel späterhin irgendwie als Teenager oder so, selbst wenn jetzt, also bei mir zu Hause Weihnachten, mal klar, haben immer irgendwann alle gestritten oder so, aber es war eigentlich, meine Mom ist komplett irre, wenn es ums Schmücken geht und so. Und die haben sich schon immer Mühe gegeben und es war sehr schön. Aber dann kam bei mir so irgendwann dieses Teenager-Ding, dass ich halt nicht mehr Teil davon sein wollte, weil erstens, ich bin kein Christ, so vom Herzen nicht, zweitens finde ich es scheiße, irgendwie Weihnachten, kapitalistisches Kackfest aus Amerika, wenn ihr was schenken willst, schenk's mir am, wann du das im Film bist, das weiß ich, so weißt, und irgendwie wird man dann so patzig, also nicht Mann, sondern ich wurde dann irgendwann so patzig und habe tatsächlich mich so mit Absicht dagegen gewehrt. Und es kam dann erst wieder, als ich dann so meine eigene Wohnung so dann hatte. Und dann auch so irgendwie. Und dann kam aber das Drogendealer-Weihnachten. Also ich hab super viele Verbindungen dazu.
Beutelchen an Baum
gegangen. Das Drogendealer-Weihnachten weiß, was ist ihr fettester Baum? So, der bei mir noch reinpasst. Was ist die teuerste Christbaumkugel? Okay, ich nehme 8 so. Oh, die sind ja wirklich teuer. So, und dann so, dieses, dass du halt so draufhaust, weil du als Drogendealer dann irgendwie dein Geld raushauen möchtest und so zeigen möchtest, dass du...
Das beste Weihnachten ist Domina-Weihnachten. Einfach alle deine Sklaven schenken dir genau das, was du willst. Einfach deine Sachen, die du auf... Du machst eine Wunschliste und du kriegst alles davon.
Ich will auch ein Domina-Weihnachten.
Das ist Domina-Weihnachten.
Das klingt gut.
Ich will das auch.
Ja.
Na gut.
Könnt ihr Domina werden.
Ach, also von der... Ich weiß nicht, ob meine Oberweite reicht.
Das kommt nicht auf die Größe der Oberweite an, aber weiter im
aber worauf ich eigentlich auch noch, ich kann mir vorstellen, also das, wenn jetzt wieder mit dem Alter, wenn ich das so sehe, es ist eine Chance, was Schönes zu machen. Also diese Zeit kann was Tolles sein, so, ne?
Ja. Voll, kann was Tolles sein. Und ich habe mich aber, wie du es auch gerade beschrieben hast, ich habe mich einfach dagegen gesträubt und so. Ich hab das alles, was, und alle anderen sind glücklich und ich kann es nicht sein. Und fickt euch alle.
Der Grinch.
Ja, total. So. By the way, Jenny liebt den Grinch, obwohl sie Weihnachten liebt. So, das ist krass. Und in diesem Jahr hatte sie auch eine glorreiche Idee. Also wir hatten quasi beide gute Ideen. Und ihre tolle Idee war es, neben dem ganzen Gebäck, was sie macht, jedes Jahr für alle, Whiskykugeln zu machen. Also Whiskykugeln sind eigentlich Rumkugeln, aber wir hatten halt keinen Rum.
Punkt.
Und sie hat echt viel davon gemacht. Also für uns viel zu viel, für unser Umfeld viel zu viel. Und deswegen hatten wir, kennt ihr diese alten Keksdosen aus Metall?
Die kennt jeder, diese dunkelblauen.
Ja, genau.
Zum Beispiel,
genau,
geil.
Nicht zum Beispiel, die sind immer dunkelblau.
Ja,
so eine Dose, aber in 5-mal so
die
groß.
Die musst du kennen.
Ich bin selber nicht so der Gebäcktyp. Also ich liebe so Gummikrams und sowas, ne? Aber mit Kuchen und Plätzchen und so, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt mir halt nichts. Und dann dachte ich mir, und da kommt meine glorreiche Idee, warum nicht einfach die fette Dose Whiskykugeln mit ins Büro nehmen und mit den Kollegen teilen? So, ich meine, es ist ja Weihnachten, so man soll ja teilen. Ne?
Voll nett von dir.
Voll, total. Und ich habe Jenny gefragt, ob es in Ordnung ist. Und sie meinte, ja, wir haben eh genug. Und dann hat sie mir die Dose mitgegeben zu meiner Schicht. Und ich kam dann halt so mit bester Laune auf diesem Flur und sag so, hey Leute, ich habe für jeden was mitgebracht. Und nachmittags dann die Dinger ausgepackt und mit meinem Team, also es gibt so Teamleiter, verschiedene Teams, ich glaube, wir waren so ungefähr 10 Teams, mit meinem Team und meinem Teamleiter die Dinger geteilt. Ne? Und die Geschäfte liefen an dem Tag irgendwie auch komplett super. Alle hatten gute Laune. Innerhalb von 1-2 Stunden war die Dose leer. Und ja, es war einfach ausgelassene Stimmung und wir haben die Dinger halt so wegschnabuliert. Und zwischendurch kamen auch mal so ein paar Leute und sagten so, hey, Mensch, heute ist ein richtig guter Tag, so ein richtig schöner Arbeitstag, ich habe total gute Laune. Und als die Stimmung dann immer ausgelassener wurde, rief mich dann mein Teamleiter zu mir und sagte, dass die Alkoholverkostung eine riesige Ausnahme in der Weihnachtszeit ist und dass ich das nicht nochmal machen soll. Und ich gucke ihn so an und denke so, was für eine Alkoholverkostung, willst du mich verarschen oder was? Ich habe ihn dann beruhigt und meinte, hey, die können nicht knallen. Das ist ja gebacken. Und Alkohol, der verbeckt ja. Also da bleibt nur noch ganz, ganz wenig übrig. Das kann also gar nicht knallen.
Ich habe nochmal eine Zwischenfrage. Mhm. Also Jennys glorreiche Idee war, diese Sachen zu produzieren und deine glorreiche Idee, es mit zur Arbeit zu bringen.
Safe, genau,
okay,
richtig.
Jetzt habe ich es.
Mhm. Absolut korrekt.
Also du dachtest, es wäre eine gute Idee.
Die Firmenmitglieder zu vergiften mit Alkohol.
Ich dachte, es wäre eine gute Idee, meinen Kollegen etwas Gutes zu tun und Whiskykugeln dazu
bringen. Okay.
Und für ihn war das dann aber auch fein. Ich habe ihm das ja erklärt. Und
wissen Sie nicht, wie Chemie funktioniert, ja?
Das ist verkocht.
Und ich habe ihm das erklärt, das war für ihn fein. Und irgendwie war das dann aber für die Kollegen so langsam,
ein Balanceakt zwischen Arbeiten und Lachanfällen und professionellen Auftreten. Und dann dachte ich auch schon so, hey, was stimmt denn hier nicht? So,
und du hast die selber gar nicht gegessen?
Doch, ich habe die auch gegessen, aber für mich war alles wie immer.
Schon Koks zu der Zeit?
Frage, gute Frage.
Ja.
Koks regelt halt auch.
Ja. Ich verstehe die Frage.
Ich weiß gar nicht, was los ist mit euch. Warum seid ihr alle so besoffen? Koks ihr nicht?
Also, genau. Ich weiß auch nicht, wie man das nicht machen kann.
Ja, für alle, die nicht konsumiert haben oder es nicht tun und auch nicht vorhaben auszuprobieren, wenn man betrunken ist und gleichzeitig Kokain konsumiert, dann ja, geht die betrunkene Wirkung eigentlich verloren. Ne? Und also ich finde,
total,
das überschreibt das Betrunkensein. Mhm. Und deswegen ist es gefährlich, weil du nicht merkst, wie viel du trinkst, wenn du nachkippst.
Exactly. Und das ist auch so gefährlich, weil es ist halt gefährlicher Mischkonsum. Nicht nur, dass du nicht merkst, wie viel Alkohol du im Körper hast, sondern die Stimulanzwirkung und der Alkohol, die arbeiten ja quasi gegeneinander, konträr, genau.
Kannst überhitzen, alles Mögliche.
Absolut gefährlich. Man sagt ja auch, also gerade bei Kokain, da entsteht im Körper Kokaethylen und das ist dreimal potenter als nur Kokain.
Also sollte man lassen, diese Mischung.
Ja, auf jeden Fall, Arbeit war gut. Es lief total toll, auch bei mir. Ich habe an dem Tag, keine Ahnung, 20 Verträge gemacht oder sowas, also 50% umgesetzt, total nice. Und dann bin ich nach Hause gefahren nach der Schicht, die Dose war komplett leer und ich habe einfach geile Laune gehabt und sagte dann nochmal zu meiner Frau, ey, hör mal, mein Teamleiter, der wollte mir halt erzählen, dass ich mit den Kugeln da meine Kollegen besoffen gemacht hätte. Aber ich bin ja ein Big Brain. Ich habe dem erzählt, dass du die gebacken hast und dass da gar kein Alkohol drin sein kann. Also die können ja gar nicht knallen. Der gönnt uns auch gar nichts, der Hund.
Ja.
Und dann guckt Jenny mich an mit recht großen Augen und sagt so zu mir, die Kugeln werden nicht gebacken.
Da warst du nicht so firm mit der Produktionsweise dieses köstlichen Gebäcks, Nicht-Gebäcks.
Digga, woher soll ich denn wissen, wie man backt?
Ich glaube, die werden einfach so zwischen den zwei Handflächen gerollt und mit bisschen Kakaopulver und bisschen Sprit drin und so. Das geht ruhig so
viel. Dann geht es halt schnell, dass du das spürst. Vor allem, wenn du jetzt nicht ein Hardcore-Trinker bist. So halt, da reichen ja dann schon ein paar Kügelchen.
Was soll ich sagen?
Wir können das Experiment ja in der Weihnachtszeit mal machen. Wie viele Rum-Whisky-Kugeln können wir essen, bis wir ins Mikro lallen?
Okay.
Wer ist dabei?
Ich bin nicht dabei. Ich nicht. Wieso sage ich immer schnell Ja bei solchen
ich
Sachen?
Ich bin auch so. Ich dachte auch immer direkt Ja.
Ja, und da erzählt sie mir das so. Da war Alkohol drin und anscheinend auch nicht wenig. Sie sagt zu mir, ich habe da voll viel reingemacht. Und das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, mein Teamleiter hatte einfach recht. Und ich habe aus Versehen alle Kollegen in meinem Team alkoholisiert gemacht. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, auf der Arbeit meine Kollegen wegzubringen. Und
am Tisch neben ihm so, jetzt hören Sie mal zu, wir brauchen diesen Helfervertrag. Sie lassen mich jetzt ausreden.
Genau so.
Ja, aber Sie haben auch was zu verkaufen? Ich nehme zwei.
Also ich habe gar nichts gemerkt, aber mach man, im Nachhinein ist es mir auch total unangenehm, weil, also auch wenn wir jetzt alle so lachen, ne? Aber, und da komme ich auch noch zu einer anderen Geschichte im Laufe dieses Podcasts, man sollte schon immer recht genau wissen, was in dem, was man zu sich nimmt.
Oder anderen anbietet,
so drin ist. Es war zwar eine witzige, aber auch eine lehrreiche Erfahrung, denn natürlich habe ich ein paar Fakten mitgebracht.
Ich würde gerne mal ein ganz kleines Stück vorher einsteigen. Danke. Problem beginnt schon da, wenn du zum Beispiel einen trockenen Alkoholiker als Kollege hast, von dem du nicht weißt, dass er trocken ist. Mhm. Das sind ja Sachen, die nicht jeder großartig kommunizieren will vielleicht, aber für so jemanden ist es dann wie für einen Hai, der so einen Tropfen Blut im Wasser wittert und der dann wieder komplett dieser Gefahr entgegenläuft, in seine alten Muster zu verfallen, einfach nur aufgrund der Substanz.
Ich finde es überhaupt, jetzt ohne zu kritisch zu sein, ich meine, es ist ja auch jetzt schon zeitlang her. Die erste Frage, die Anschlussfrage, die da an das kommt, was ich gerade sage, wäre dann auch, ob du das heute wieder machen würdest. Weil für mich ist es immer so ein bisschen, also fangen wir mit der harmlosen Substanz überhaupt an, nämlich Cannabis und THC. Kein Mensch würde rumlaufen und auf einer Weihnachtsfeier Haschcookies geben und so, ja, ne, mal knallen halt vielleicht ein, oder die sind, oder auch mit der Ansage, die sind leicht oder so.
Habe ich ein Gegenbeispiel?
Das ist klar machen das Leute, aber das war's mit dem Vertrieb.
Genau, also ja, du bist dein Job los.
Ey, du bist dein Job los.
Ihr müsst euch bitte, bitte, bitte bewusst machen, dass ich davon ausgegangen bin, dass die nicht knallen, die Dinger. Ich habe das Ding einfach mitgenommen und dachte, hey, ich teile was hier mit meinen Kollegen. Natürlich hätte ich das vorsätzlich niemals gemacht. Also, und ich würde das vielleicht wieder machen, aber ich würde vorher meine Frau fragen, ob da Alkohol drin ist oder nicht. Und hat das noch was? Da kommt noch eine Anschlussfrage.
Es ist nur der Gedanke, dass ich das so finde, selbst... Weil die Leute sind ja auch schon selbst für sich verantwortlich. Und es hat ja nicht jeder gefragt, ey Roman, aber die sind gebacken, oder?
Keiner hat gefragt.
Siehst du keiner, sondern die Leute so, naja.
Man riecht ja auch, ne?
Du riechst Alkohol, du isst es. Das ist schon wieder dieser leichtfertige Umgang eben mit einer Substanz, die eigentlich, also für mich jetzt als Kiffer ist das immer so krass, die so viel schwerer ist als viele andere Substanzen. Und, ne?
Und da kommen wir jetzt zu einem spannenden Fakt, weil ich habe mir ein paar Fakten rausgesucht. Einer dieser Fakten ist, es gibt kein Gesetz in Deutschland, das den Alkoholkonsum während der Arbeitszeit grundsätzlich verbietet. Gibt es nicht. Natürlich gibt es Hausrecht und Betriebsvereinbarungen. Und da steht in der Regel oft drin, dass der Konsum von Alkohol auf wenige Ausnahmen begrenzt ist oder ganz verboten ist. Aber gesetzlich...
Gibt es nicht, geht ja auch gar nicht, wenn ich jetzt schon wieder an meinen alten Job im Autohaus früher denke, wie oft ich da ein Champagner mit meinen Kunden trinken musste, aus Höflichkeit bei der Auslieferung. Also das würde einfach mit einem Alkoholverbot schon nicht funktionieren, diesen Luxus-Lifestyle so zu verkaufen, wie der Kunde das in diesem Segment erwartet. Also das fängt schon da an, ne? So ein Gesetz. Ich bin auch Anti-Alkohol eigentlich, oder ich finde eben auch diese Droge viel schwerwiegender als zum Beispiel Cannabis. Aber es ist halt schwierig, das pauschal dann so zu verbieten. Ne? Vor allen Dingen jetzt im Nachhinein, wo jeder diesen Geschmack kennt. Und das ist auch wieder so eine Sache. Bei THC oder allgemein Cannabis und so, wenn du das irgendwo riechst, dann wird es sofort kommentiert. Oh, hier riecht's nach Gras. Oh. Aber wenn du mal eine Praline oder irgendwas mit Alkohol im Mund hast, als Probierstand oder sonst wo, keine Ahnung, das fällt doch keinem mehr auf, weil wir so sehr an diesen allgegenwärtigen Alkohol gewöhnt sind.
Ja, total. Und ich würde gerne noch mal kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, Max. Es gab letztes Jahr, also wir sind uns einig, es gibt Leute, die verteilen Cookies oder andere Sachen. Letztes Jahr gab es in Deutschland eine Situation, wo jemand im Krankenhaus war, älteres Semester, und am ganzen Körper Schmerzen hatte. Und die Kinder haben gedacht, es wäre eine gute Idee, dort Cookies mitzubringen und dem halt die Hanfcookies zu geben, ohne dem das zu sagen. Und die Person hat irgendwann, als die Wirkung eintrat, gedacht, Alter, irgendwas stimmt mit mir hier nicht. Die Kids waren schon lange weg. Die konnten die Wirkung nicht zuordnen. Die haben jetzt nicht gedacht, oh geil, ich bin einfach high. Sondern die dachten, Alter, irgendwas stimmt mit mir nicht. Vielleicht sterbe ich hier gerade.
Ja.
Und haben dann natürlich die verantwortlichen Ärzte zu Rate also die haben dann einen Notfall ausgelöst einfach.
Berechtigterweise vor allen Dingen, wenn jemand nicht weiß, wie sich das anfühlt, high zu sein, dann ist das natürlich auch ein Gefühl, was sofort Panik auslösen kann. Wenn du denkst, ich habe jetzt die Kontrolle über meinen Körper verloren, ist der Gedanke, ich sterbe gleich nicht weit entfernt.
Wenn man keine Ahnung, aber
wenn,
also
wenn ich weiß,
wie
es ist halt.
Du, aber ich, sogar ich würde, also sogar jetzt, also sogar ich würde mich wundern, wenn ich jetzt einfach plötzlich mich so fühlen würde, als würde ich, als hätte ich Cookies gegessen. Das ist ja schon heftig. Also, ne, das so, gerade wenn du überdosiert hast. Ich glaube, viele Leute, die jetzt zum Beispiel, ich habe das mit einer sehr klugen Freundin eigentlich vor kurzem erst gehabt, da war die mit ihrem Freund in Amsterdam und hat dort einen Hashbrownie gegessen. Und danach kamen sie mir halt so, ey, das, sorry, Alter, ich kann die Legalisierung nicht unterstützen, so, weil das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
So richtig bad.
So, ey, mir ging so schlecht. Ich wäre, wenn mein Freund nicht dabei gewesen wäre, ich wäre am liebsten aus dem Zug gesprungen, lauter so Sachen, sagt sie. Und dann ich so, okay, und jetzt gibst du sozusagen der Substanz, wie viel Milligramm waren es denn? Und sie so, boah, keine Ahnung. Und ich so, aber du bist also in den Coffeeshop gegangen und hast dort einen Brownie gekauft, ohne zu fragen, wie viel da drin ist, und hast dir den komplett reingepfiffen, ohne irgendwie
wie ein Stück Kuchen.
Erfahrung zu haben. Und kiffst normalerweise auch gar nicht. Und sie so, ja, weil ich will ja auch nichts rauchen. Wo du sie einen Zug genommen hätte an einem Joint und nicht einen Brownie gegessen, der für mich gemacht ist, weißt du so?
Ja, mit dieser Toleranz.
Und hat 50 Kilo selber.
Deutlich potenter ist.
Und dann sage ich, also gibst du jetzt gerade der Substanz die Schuld für dein absolut unverantwortungsvolles Handeln. Was du gemacht hast, ist, du hast eine Flasche Jack Daniels gekauft gerade und hast du die komplett reingesoffen, ohne Sinn und Verstand, ohne abzuwarten, und hast
Magen.
Die geäxt auf leeren Magen.
Genau.
Und danach sagst du, oh, Alkohol ist aber schlimm. Und es tut mir leid, dass ich es immer über Alkohol erklären muss den Menschen, weil ich eigentlich ich mag diese Verbindung gar nicht.
Also auch
es macht gar keinen Sinn, aber dann verstehen die Leute so ein bisschen, aha, okay, du kannst dich halt überdosieren.
Ja, so. Genau, die verstehen das dann erst tatsächlich. Ja.
Und im Gegensatz, und das muss man aber auch immer dazu sagen, und ich mag den Vergleich auch nicht, trotzdem ist es wichtig, das zu sagen, im Gegensatz zu Alkohol kannst du an einer Überdosierung Cannabis nicht sterben. Bei Alkohol kannst du durchaus sterben.
Das war das, was ich danach zu dir gesagt habe. Mit diesem Verhalten, was du gezeigt hast, im Umgang mit einer Substanz, die du nicht kennst, kannst du froh sein, dass du lebst.
Ja.
Du kannst froh sein, dass es Cannabis war. Du brauchst mir jetzt nicht sagen, es war das Schlimmste, was du erlebst. Weil jede andere Substanz, mit der wir irgendwie hantieren, tötet dich. Ja. Wenn du das mit Heroin machst, bist du tot. Wenn du das mit Alkohol machst, bist du tot.
Mit Koks,
sogar
mit
Nikotin, weil was du gemacht hast, ist, du hast eine Schachtel Zigaretten einfach am Stück, eine Stange Kippen am Stück rauchen. All diese Scheiße kann dich halt erledigen. Und jetzt zu sagen, Cannabis ist schlimm, eigentlich müsstest du sagen, danke. Das, was ich gemacht habe, war ein großer Fehler und schön, dass ich es überlebt habe. Mhm. So.
Gutes Beispiel. Also eigentlich, es gibt noch ein viel, viel trivialeres Beispiel, was Leute vielleicht besser verstehen. Es gibt ja auch Leute, die trinken keinen Alkohol. Wenn du dich in ein Auto setzt und mit 130 gegen eine Wand fährst, dann sagst du ja auch nicht, das Auto ist schuld.
Ja, sowas, aber so. Es geht in die Richtung. Und aber interessant auch trotzdem, dass die Leute dann einfach diese Rumkugeln in sich reinballern, eben ohne. Weil du musst jetzt mal überlegen, da kann ja theoretisch, kann das reichen für einen Führerschein?
Na klar, kommt drauf an. Also wenn du schon mal wie viel du gegessen hast, was du so verträgst und natürlich auch, ob du schon mal in der Richtung vielleicht irgendwas hattest.
Ne, weil wenn du dann blöd reinläufst, dann ist der Schein weg so.
Ja.
Es gibt eine Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2019 und da steht drin, dass jeder dritte Arbeitnehmer Kollegen kennt, die während der Arbeit Alkohol konsumieren. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland, um ganz genau zu sein, sind es 49%, gibt an, dass er in seinem Betrieb keine Unterweisung oder nicht mal ein Hinweis über die Gefahren von Alkohol und anderen Drogen am Arbeitsplatz erhalten hat. Das ist auch Pflicht zur Fürsorge.
Das finde ich gerade krass, was du vorliest. Insofern auch, als dass ich jetzt mich wieder zurückversetze in die 19-, 20-jährige Nina, die Autos verkauft hat und trinken musste. Also habe ich kein Glas mitgetrunken. Wurde das schon negativ kommentiert, weil natürlich meine Kunden sich dann nicht perfekt von mir betreut fühlen. Also meine Vorgesetzten haben in dem Fall dann sogar vorausgesetzt, dass man da ein Glas mittrinkt. Und wenn du drei Auslieferungen hast, dann trinkst du halt
auch. Haben die das im Voraus erzählt, dass wir erwarten, also liebe Frau Workhardt, wir erwarten von Ihnen beim Abschluss Champagner zu trinken.
Das ist dann ein, das musst du machst jetzt eine Flasche auf, das musst du mitmachen. Und ich habe dann mit der Empfangsdame bei uns einen Deal gemacht. Ich musste sie dann natürlich nicht immer selber bewirten, die Gäste, aber meine Kollegin am Empfang wusste dann schon manchmal oder auch wegen des Sports wollte ich nicht jeden Tag Alkohol trinken. Mhm. Wusste dann schon, dass sie in mein Glas was anderes reintut. Also Apfelschorle oder
andere Sektprodukte ohne Alkohol.
Also Champagner oder Sekt zu trinken zu dem Abschluss ist ja, ist schon die eine Seite, so eine sehr exklusive Seite, aber es ist ja im viel kleineren hast du das auf dem kompletten Bau.
Ja.
Mittlerweile sind die da, passt man natürlich mehr auf, das ist nicht mehr so offen, irgendwie die Bierflasche in der Hand oder das oder beim Bund.
Das einfach nicht gesehen wird.
Es wird an sehr vielen Orten vorausgesetzt, dass du jetzt auch nicht Nein sagst, wenn man dann kurz mal anstößt.
Genau.
Dazu passt noch eine Statistik.
Sau unangenehm raus.
36% der Befragten haben angegeben, dass Alkohol bei bestimmten Anlässen wie Geburtstagsfeiern oder Jubiläum während der Arbeitszeit gängig ist und sogar erlaubt ist. Und nur eine Minderheit von 3% gab an, dass der Genuss von Alkohol in ihrem Betrieb während der Arbeitszeit generell erlaubt ist. Also das heißt 3%, die dürfen einfach saufen.
Ach so, ja gut, das ist wahrscheinlich aber Gastro.
Stimmt, ich glaube nicht, dass du das darfst. Die machen das halt.
Ja, aber ich glaube, das wird Gastro sein, könnte ich mir vorstellen.
Wäre mal interessant zu wissen, wenn jemand weiß, wo es wirklich offiziell erlaubt ist, also könnt ihr uns ja gerne mal schreiben an gj@swr3.de. Finde ich jetzt selber super interessant.
Animier, also alles, was mit Animation zu tun hat, glaube ich, also jetzt nicht Kinderanimation, sondern aber so Animierdamen, so, ne, die schon.
Wo wir gerade auch bei Zahlen sind, weißt du, Max, zufällig, wie viel, also ob das angegeben sein muss, wie viel THC?
Ah, bei den Cookies. Das ist ja das. Auf jeden Fall. Das
steht
also
drauf,
in jedem, bei denen, die du in einem Coffeeshop kaufst, ist es definitiv können sie dir sagen, wie viel Milligramm da drin sein sollen. Ob das immer genau das ist, ist natürlich schwierig. Desto kleiner die Produktion ist, desto größer vielleicht die Schwankungen, desto größer die Produktion, desto industrieller die Produktion, ja, desto sicherer hast du tatsächlich die Milligrammzahl, die da draufsteht. Auch das spricht wieder halt eben für eine Legalisierung und eine Freigabe. Aber ich selber, wenn ich back, kriege ich es nicht hin. Ich kann dir ungefähr sagen, ja, der knallt so, aber
wenn das kann ja nicht der Anspruch sein.
Das kann nicht der Anspruch sein. Und deswegen, um wirklich einen Verbraucherschutz sicherzustellen, muss das gegeben sein. Aber die in den Niederlanden, die Coffeeshops, die wissen das. Das heißt, sie hat nicht gefragt. Das habe ich sie nämlich auch gefragt. Ich so, was stand denn drauf? Sie so, boah, ey, ich weiß nicht, 50 oder 75 oder so. Und ich so, schau mal, du weißt es nicht mal. Und jetzt kommt ja das Nächste. Selbst wenn sie gefragt hätte und gesagt hätte, naja, dann weiß sie ja nicht, wie viel sie verträgt.
Genau.
Und das weiß nämlich in Deutschland, das wissen Konsumenten, die seit 30 Jahren konsumieren, teilweise nicht. Mhm. Weil wir eben in der Illegalität groß geworden sind. Wobei man das weiß, wo man es weiß, ist beim Alkohol. Da wissen die Leute, ach, da steht irgendwie 4,5 Promille drauf. Das Prozent, ja. Prozent drauf, das kann ich, da kann ich jetzt ein Bierfläschchen trinken, ohne dass ich umkipp. Hier steht irgendwie 50 drauf, das ist, das tut weh.
Genau, also, und du weißt, sorry, aber du weißt auch ungefähr, wie viel musst du trinken, um ungefähr 0,5 Promille Fahrtauglichkeit zu haben. Bei THC oder allgemein Cannabis und allen Produkten, die dazugehören, hast du hast doch keine Ahnung, wie viel Nanogramm ist da drin, wie viel Nanogramm fühlen sich wie an.
Genau, und das ist ein Riesenproblem, auch bei Leuten, die jahrelang, jahrzehntelang ihr ganzes Leben lang konsumieren, selbst die können es dir eigentlich nicht sagen. Das hat jetzt in den letzten Jahren sich ein bisschen verschoben, weil wir immer mehr durchs Internet einfach auch das immer mehr Erfahrungsaustausch haben. Und ich kann euch jetzt hier an der Stelle einen sehr guten Indikator geben. Und zwar gibt es mittlerweile ja die ganzen Extrakte, die du über die Apotheken beziehen kannst, wo du dir hundertprozentig sicher sein kannst, dass das drin ist, was draufsteht.
Ja.
Und da gibt es Tropfen. Und diese Tropfen, die allermei oder die meisten, die ich hierzu getroffen habe, so sagen wir mal, die haben 3 Milligramm pro Tropfen, also ne, THC. Mhm. Und davon verträgt jemand wie meine Frau, die nicht regelmäßig kifft, sondern die das als Medikament nimmt, um leichte Kopfschmerzen nicht zu spüren. Die spart sich damit Ibuprofen.
Hilft auch bei Periodenschmerzen.
Periodenschmerzen. Die nimmt da 2 Tropfen. Es sind 6 Milligramm. Mhm. Und davon, wenn die auch nur einen Tropfen mehr nimmt, sehe ich schon an ihren Augen. Ja. Dann kriegt sie schon ein bisschen die kiffigen Augen. Das ist nichts. Jetzt stellt euch mal vor, jemand anders dosiert sich mit 50 Milligramm, weil er so ein Cookie isst. Mhm. Der liegt seitlich.
Genau das ist es nämlich. Also Cookies in Amsterdam wirst du wahrscheinlich nicht unter 50 Milligramm kriegen.
Und 50 Milligramm ist abartig viel. Ich habe in Berlin wieder, ein Gummibärchen genommen, das 50 Milligramm hat. Und da habe ich mich schon, ich habe diese Packung gesehen und das Mädel, das die Packung hatte, da stand drauf 500 Milligramm. Und sie sagt so, ey, mit dem musst du ein bisschen vorsichtig sein, die sind recht stark. Der hat einer 500 Milligramm. Und ich sag zu ihr, ey, hör mal zu, wenn der hier 500 Milligramm hat, dann sind wir im Arsch. Das kann nicht sein eigentlich. Und da habe ich so, okay, die 10 Stück haben 500. Aber selbst sie hat keine Ahnung. Sie dachte, sie verträgt 500 Milligramm. Und die war wirklich stark. Sie konnte ein oder zwei davon essen.
Boah.
Aber das wären ja dann, es ist trotzdem noch ein Unterschied, ob 1000 oder 100. Und ich habe dann abends einen gegessen und ich hatte zu kämpfen. Also mir geht's gut, weil ich das Gefühl mag. Aber es war jetzt nicht so, dass ich noch hätte Fahrrad fahren sollen oder so, ne? Sondern es war so, das war's für heute.
Ja.
Also Vorsicht, Leute, wirklich. Ihr, wenn ihr nicht viel konsumiert, dann ist die Zahl, auf die ihr zählt, 3 Milligramm oder 5 für den Anfang und nicht das Zehnfache davon.
Wir sind ja gerade in der Säule 1, was die Teillegalisierung angeht. Wir wissen alle nicht, ob diese Säule 2 kommt, auch wenn man daran arbeitet. In der Säule 2 sind erst Fachgeschäfte vorgesehen. Max' Wahnsinn. Freundin hätte im Fachgeschäft, hätte sie gefragt, eine Beratung bekommen.
Ja.
Die hätten gesagt, du pass auf, also vielleicht brichst du dir da nicht mal ein Viertel ab.
Ja.
So, und
ja, genau.
Die Chance hat sie sich selbst beraubt, indem sie nicht gefragt hat, sondern einfach gekauft hat. Und das ist aber der große Grund, warum wir so sehr für Fachgeschäfte plädieren. Weil aktuell mit den 25 Gramm, das ist auch keine Ideallösung. Also beim besten Willen nicht. Entkriminalisierung ist eigentlich, auch wenn ich das, also ich bin froh, dass es ein Step ist, aber es ist eigentlich die beschissenste Lösung. So, weil
man lässt die Leute allein, wieder. Man lässt sie wieder allein.
Hier habt ihr jetzt ein kleines Stück und dann seid ruhig. So.
Ihr seid ruhig und ihr seid weiter auf euch selbst gestellt irgendwie so. Ich glaube, die hoffen auf den Anbau. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen. Mir war das ganz wichtig. Wenn ihr nicht häufig Konsumenten seid, dann bleibt bei uns unter diesen 5 Milligramm. Und das ist halt wirklich wenig.
Es ist trotzdem wichtig, dass wir darüber reden, weil nicht nur bei Cannabis, weil die Debatte, die geführt wird, die ist ja auch absolut scheinheilig. Bei Cannabis sagt ja jeder, ja, das Gehirn ist erst bis 25, dann wird es erst ausgereift. Bei Alkohol darfst du mit 14 anfangen zu trinken.
Als würde Alkohol keine Wirkung auf mein Gehirn haben. Ja. Geil, dann ist ja gut so.
Wenn man sich dann die Zahlen anschaut, Alkoholmissbrauch und der Missbrauch von Tabakerzeugnissen sind weltweit für die meisten Tode in Verbindung mit psychotropen Substanzen verantwortlich. Allein in Deutschland, das habe ich schon ein paar Mal gedroppt in den letzten Jahren, aber das ist halt so. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr ca. 74.000 Menschen infolge von Alkoholstörungen. Muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. 74.000 Menschen. Bei Tabak sind es noch mehr. Da sind es 125.000 Menschen.
Jedes Jahr. Das ist
jedes Jahr. Und es gibt ja gerade erst eine Statistik rausgekommen, wie viele Drogentote es in Deutschland gibt. Und da werden natürlich die illegalen Substanzen gemeint. Die Zahl wächst. Das ist besorgniserregend. Da müssen wir ran. Aber im Vergleich ist das verschwindend gering. Das sind 2.000 ein paar zerquetschte. Genau. Also 74.000. 125.000, 2.000.
Jetzt ist das Problem, weil wenn ich jetzt mich nicht auskenne, sage ich dir jetzt ja gut, dann ist es ja offensichtlich eine schlechte Idee, Drogen zu legalisieren.
Ja, das ist der naheliegendste Gedanke, den der War on Drugs uns beigebracht hat.
So, die Wahrheit ist, wir haben extrem toxische Substanzen legalisiert. Also Alkohol ist einfach so unglaublich viel tödlicher als vieles von den Sachen, die wir halt illegal haben.
Ja, aber also ich meine, da sagen ja konservative Politiker gerne und vielleicht sogar zu Recht, dass man ja dann keine weiteren Substanzen legalisieren muss. Der richtige Schluss wäre aber eigentlich Bildung.
So. Absolut.
Und also Substanzen existieren. Alle Substanzen, die existieren, sind da. Die werden auch konsumiert. Die werden gekauft, die werden verkauft. Da gibt es auch ständig Medienberichte, wie unser Land mit Pillen und Kokain überflutet wird. Und ja, das ist ein Schwarzmarkt, das ist Kriminalität, das ist absolut besorgniserregend. Aber Bildung und Legalisierung und damit einen Zugang zu Produktsicherheit ist doch... Also ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht verstehen kann.
Kann ich auch nicht verstehen. Und ich hoffe auch, dass das schnellstmöglich in das Schulsystem aufgenommen wird, weil ich weiß noch, zu meiner Jugend, da war das so, Alkopops, die sehen zwar lecker und bunt aus, aber die sind so gefährlich. Und es war aber eigentlich gut, dass mir das so eingetrichtert wurde, weil ich wäre die Erste gewesen, die alle bunten Farben gekauft und getrunken hätte und einen tollen Rausch mit ihren Freundinnen gehabt hätte. Und da könnte ich jetzt so eine Parallele ziehen zu zum Beispiel Edibles oder irgendwas, was so bunt, lustig, gummibärchenmäßig aussieht, was Jugendliche anspricht oder noch eher anspricht, als eine Tüte zu bauen. Wenn du nicht mal eine Kippe rollen kannst, dann baust du dir halt auch keinen Joint. Aber so ein Edible ist schnell gegessen. Und wenn einer so eine Tüte oder eine Box mitbringt und du bekommst das angeboten, ja, das wäre auch nicht nein.
Es rumliegen und Kinder entgreifen zu.
Das wäre natürlich der Worst Case, aber ich finde, es ist super wichtig, dass wir, so wie wir früher über Alkopops gesprochen haben, jetzt auch irgendwie diese Aufklärungsarbeit betreiben mit diesen ganzen bunten, tollen, lustig aussehenden Packungen und Produkten, dass es da schon darum geht, irgendwie eine Verantwortung zu entwickeln für was ist da drin und wie viel vertrage ich.
Voll. Und das ist auch so ein bisschen der Kern dieser Geschichte. Ne? Auch wenn die recht kurz war und gar nicht so lustig, wie ich dachte.
War schon lustig. Du hättest mir Beispiele bringen sollen von dem, was die Leute
gemacht
haben.
Du hättest es vielleicht auch vormachen sollen, wenn sie durchs Büro gekrochen sind.
Ja, ich bin froh, dass ich mich daran erinnert habe. aber allein diese Geschichte zeigt das ja auch nochmal. Wir brauchen Konsumkompetenz. Weil hätte ich, also zu jeglichen Substanzen, auch zu denen, die schon legal sind, hätte ich das damals ein bisschen intensiver betrieben mit dem, ey, ich informiere mich und so. Natürlich hätte ich dann gefragt, wie viel Alkohol ist denn da drin? Ist da überhaupt Alkohol drin? Natürlich hätte ich dann gesagt, ey, das kann ich ja nicht mitnehmen auf Arbeit, das geht ja nicht.
Genau, wärst du gut informiert gewesen, hättest du niemals Alkohol überhaupt mit zur Arbeit gebracht. Oder hättest eine Alternative angeboten noch.
Voll, und du hast es sehr, sehr gut gesagt. Jetzt stell dir mal vor, da ist ein Kollege, der das nicht gesagt hat, dass er ein Problem hat. Aus verständlichen Gründen. Ne?
Oder eine schwangere Frau, die es noch nicht gesagt hat.
Voll, FAS-Risiko, total hoch. Und da wüsste ich nicht, ob ich damit leben könnte, wenn ich das jetzt wüsste, so dass das Kind von einer schwangeren Kollegin jetzt FAS hat, weil sie, und das kann passieren, beim einmaligen Alkoholkonsum
Weil ich sehe jetzt schon daraus, naja, also wegen einem so einem Whiskybällchen wird ja schon nichts passieren. So.
Das sind alles Leute, die nicht googeln können.
Ja, genau. Und es ist durchaus auch eine der unentdecktesten Volkskrankheiten, FAS, weil in der Schwangerschaft getrunken wurde.
Und das fetale Alkoholsyndrom.
Genau. Ich könnte mir das nicht verzeihen. So wirklich nicht. Und jetzt kommt noch ein anderer Aspekt mit ins Spiel, nämlich die Kosten. Also Alkoholkonsum und Alkoholstörungen, das nimmt ja nicht nur Geld ein. Das ist ja nicht nur Mehrwertsteuer, die da irgendwie eingenommen wird und Unternehmen verdienen Geld und bezahlen Löhne oder so, sondern das kostet auch volkswirtschaftlich, das verursacht ja Schaden. Und das sind, ich habe es gegoogelt extra, weil ich konnte es nicht glauben, 57 Milliarden Euro pro Jahr.
Kann ich mir vorstellen.
Einer der Tricks ist ja schon dieses, hey, es sterben 74.000 Leute. Dann denkst du, ah ja, okay, das kann ja nicht so teuer sein.
Nee, und genau
aber
da.
Die kosten richtig Kohle. Die sterben, die fallen ja nicht einfach um.
So,
die sterben ja an ihren Leberzirrhosen, an ihrem Leberkäs. Die liegen davor, diese 6 Monate, 8 Monate, 12 Monate. Leberkäs?
Hast du gesagt?
Leberkrebs, Mann.
Manche sterben auch an ihrem Leberkäs.
Sie sterben. Die Sterben ist immer so eine Sache. Du fällst dir nicht einfach um und bist tot.
Ich kann dir jedes Stadium erzählen, weil ich es halt beobachtet habe in meiner Familie. Oh. Und es ist ekelhaft, das mit anzusehen. Aber jetzt, wenn wir darüber sprechen, wie viel Kosten das verschlingt, bin ich überhaupt nicht überrascht, weil das deutsche Gesundheitssystem wirklich Jahre damit verbringt, natürlich noch eine alkoholkranke Person so lange wie möglich leben, das ist kein Leben mehr, aber so beim Atmen zu halten. Aber
grundsätzlich ist es auch richtig, ne? Also Menschen zu helfen ist schon grundsätzlich richtig, kostet aber eine Menge Geld.
Natürlich, und wenn diese Menschen vorher richtig aufgeklärt worden wären, lägen sie vielleicht dann nicht jahrelang da irgendwo rum und krepieren so langsam vor sich hin, bis auch das letzte Quäntchen Leben aus dem Körper entschwindet.
Du kannst von deinem Papa sagen, ich kann es von meinem Opa sagen. Also unser Gesundheitssystem kann froh sein, wenn es so eine Leute hat wie mein Opa, weil der ist einfach nicht zum Arzt gegangen. So. Der hat einfach weiter gesoffen, bis es nicht mehr ging. So.
Ja, und mein Vater war dann so jemand, der wurde zum Arzt gebracht und zum Beispiel gibt es ein krasses Symptom. Menschen, die da irgendwie co-abhängig sind, kennen das bestimmt. Das nennt sich Bauchwassersucht. Da sammeln sich dann so 15 bis 20, manchmal 25 Liter Wasser in deinem Bauch. Du bist aber halt sonst ein Klappergestell. Und beispielsweise bei meinem Vater wurde das 3 oder 4 Mal punktiert. Das heißt, die lassen dieses Wasser ab, damit du noch ein paar Wochen länger leben kannst. Und all diese Eingriffe, die wissen schon, der Mensch stirbt. Es geht hier nur noch um kurze Zeiträume. Aber all diese Eingriffe kosten natürlich unfassbar viel Geld. Das sind immer wieder OPs. Einfach nur aus unserer moralischen Vorstellung, dass der Mensch jetzt nicht im Stich gelassen werden kann. Aber der Mensch ist schon tot. Also da ist nichts mehr. Und solche medizinischen Maßnahmen könnte man vermeiden, wenn jemand sich gar nicht erst so zugrunde säuft.
Wir haben bei Rauchern mittlerweile diese Bildchen und das und das. Und ich weiß gar nicht, es gibt verschiedene Blickwinkel auf diese Bilder und so. Aber man sieht es so. Und jetzt keiner denkt, dass du beim Rauchen einfach so jetzt plötzlich tot umfällst, sondern die Leute wissen schon, das ist ein quälender, langsamer Tod. Aber bei Nikotin, die Leute wissen, dass du bei Zigaretten nicht einfach tot umfällst, sondern so langsam vor dich hinkrepierst. Aber bei Alkohol, glaube ich, haben die Leute, wie diese 74.000 Leute sterben, ist ein großes Geheimnis in Deutschland.
Ganz
das ist ein
genau.
Schatten. Weil ich sag's ja immer, wenn ich Alkohol höre, ich denke an das, was mir die Werbung gesagt hat. So, ne? Es gibt Rumsorten, da denke ich an eine wunderschöne Frau in einem weißen Bikini halt, so, weißt du? Und es gibt eigentlich
einen Piraten, der auf dem Fass steht.
Bis auf Korn denke ich bei keinem irgendwie, dass der so gut wie tot ist.
Ja, genau.
Ein Herrengedeck. Ja, alleine, dass man dafür auch so niedliche Umschreibungen findet. Ne?
Danke. Wenn ich das, also ich hab voll den Spleen da vorne, voll die Macke. Wenn ich sowas höre wie ein Fläschchen Rotwein, kommt es mir hoch. Aber das ist natürlich mein Problem, weil ich früher immer dachte, nee, das ist kein Fläschchen. Das ist der Scheiß, der da jeden Abend literweise reingeht. Und ich möchte nicht, dass man dieser Person ein Fläschchen zu Weihnachten schenkt. Oder das ist aber überall zu finden, diese Verniedlichungen.
Und ich habe ja jetzt wieder Kontakt zu meiner Großcousine, hatte ich euch ja schon mal erzählt. Wir haben gerade in der Familie einen Fall, wo ein Herz ungewöhnlich groß ist.
Hypertrophie.
Ja, kann sein. Und sie sagt, hey, das kann an jahrzehntelangem Alkoholkonsum liegen. Das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass dann so ein Herz wächst. Ja, und wenn das Herz zu groß ist, so, dann arbeitet es auch einfach nicht richtig. So. Und das.
Ja, der ganze Organismus geht den Bach runter dann natürlich. Das greift eins ins andere. Wir könnten jetzt alle Organe mit aufzählen, aber das ist einfach ein ganz langsamer, es ist ein Multiorganversagen am Ende. Das Herz war jetzt das Erste, was in dem Fall dann auffiel.
Ja, ich weiß nicht. Also
falls da jetzt so ein Hintergrund hintersteckt, ne? Aber
es kann daran liegen, ja. Und ja, deswegen war es mir auch einfach wichtig, die Story nochmal auszupacken. Weil auch wenn ich heute, ich meine, das ist ja sowieso schon tausendmal irgendwie zur Sprache gekommen, dass ich früher sehr unreflektiert war. Aber auch wenn ich heute irgendwie immer dafür plädiere, möchte ich trotzdem auch als schlechtes Beispiel vorangehen und sagen, ey, guck mal, ich habe auch Scheiße gemacht. Ich habe es aber auch gelernt, so. Du musst es nicht dein Leben lang weiter Scheiße machen.
Ich lieb's, dass du als Experte für Konsumkompetenz genau so eine Story mitbringst, wo du sagst, hier, ich habe genau das Gegenteil gemacht. Denn das ist authentisch und das sind wir. Und ich glaube, deswegen dürfen wir immer zu Ende aussprechen und deswegen werden wir auch geliebt von der Community. Und falls ihr uns live lieben wollt, live sehen wollt, dann dürft ihr euch die Tickets sichern für das BR Podcast Festival in Nürnberg. Und das geht am 17. Oktober.
Tickets gibt's jetzt schon.
Genau, das geht am 17. Oktober mit uns auf der Bühne los. Tickets könnt ihr ab jetzt kaufen.
Ja, wir treten live auf dem Bierrummel auf. Der
Bierrummel? Hör auf, die sind alle Ding, die sind alle cool. BR ist cool. Jetzt pass mal auf, ist Konkurrenz, ne? Mit denen müssen wir uns gut
machen. Achso, Entschuldigung.
Was ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, was wir auch noch gar nicht wirklich hatten. Wenn ihr ein Alkoholthema habt, also selber abhängig wart oder seid, dann dürft ihr euch auch sehr, sehr gerne melden, weil ich für mich eine der am schwierigst zu verstehendsten Abhängigkeiten, weil ich einfach diesen Rausch so überhaupt nicht mag. Mhm. Ich finde immer so, ich werde sowas von unerträglich. Ich kann mich selber nicht, ich mag es bei anderen Leuten nicht. Ich finde es so schwierig zu verstehen, was einem das gibt. Ich finde, es macht das Leben so viel schwerer. Und witzigerweise höre ich das oft über Cannabis. Oh, so, du würde ich jetzt meinen Tag nicht schaffen. Und ich so, ja, deswegen, also.
Das ist ja auch deine Medizin,
Bruder. Ist auch meine Medizin. Ja, genau. Bei mir macht es das nicht, was es bei euch macht. Also bei denen macht dann. Aber Alkohol macht bei mir, also es gibt nichts, wo ich besser werde.
Ja,
so für mich, das ist nur meine persönliche Meinung. Deswegen, ich würde so für mich freuen, wenn mir jemand hier erklärt, was habt ihr euch gefehlt, was hält euch noch dran?
Ich hätte auch so viele Fragen zu jemandem.
Wir haben Fragen. Es ist so eklig, es ist auch so ekelhaft. Dieses richtige Alkoholiker.
Wenn du das noch ein paar Mal sagst, dann schreibt keiner. Dann
meldet sich keiner. Nein, okay, tschüss.
Also genau. Es ist so ekelhaft.
Es ist so interessant für mich. Ja, und ich habe sehr viele meiner komischen Phobien davon, dass mein leiblicher, also nicht, dass mein Vater, der ein Heiliger war, aber sehr viel getrunken hat, dass ich auch diesen Geruch so, der mich so triggert. Ich möchte mit euch drüber sprechen, also meldet euch.
Ja, schreibt uns gerne an gjh@swr3.de.
Leute, was denkt ihr jetzt zum Schluss dieser Folge? Fazit, war das eine gute Idee von Roman, freundlicherweise diese Whiskykugel mit zur Arbeit zu bringen oder sollten wir sowas vielleicht unterlassen? Schreibt uns gerne dazu eure Meinung und damit sind wir raus für heute. Ciao.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Wir freuen uns ja immer über Mails. Ein paar davon schaffen es auch hier in diesem Podcast, wie die von Annika. Die hat uns ein Dankeschön gemailt und schreibt:
Ich habe vor einem Jahr eine alte Freundin wieder getroffen, der Corona echt böse mitgespielt hat. Long story short, Alkohol, Drogen, Kriminalität, eins kam zum anderen und durch euch war ich sensibel für die Warnsignale und ich dachte, es ist eine gute Idee, da dran zu bleiben. Für mich als Freundin war es zwar hart, weil sie mich am Anfang echt viel zurückgewiesen hat, jetzt ist sie aber auf dem Weg in die Entgiftung und sie sagt, das Wichtigste war, dass ich sie ernst nehme, nicht von oben herab rede, mit Mitleid oder abfällig, sondern dass ich Verständnis hatte, ohne zu verurteilen. Das wollte ich einfach nur loswerden.
Passend dazu habe ich einen Podcast-Tipp. Familiengeheimnisse. Denn in so gut wie jeder Familie gibt es Geheimnisse. Manchmal, weil sich Menschen einfach kleine Sachen verschweigen, manchmal aber auch große Lebenslügen, die irgendwann rauskommen. Die Journalistin Tembi Wolf trifft Menschen, die über Jahre, sogar Jahrzehnte gelogen haben oder belogen worden sind. Annelie beispielsweise ist als Baby auf den Stufen eines Waisenhauses in Südkorea ausgesetzt worden. Adoptiert und aufgewachsen in Deutschland, glauben ihre leiblichen, koreanischen Eltern, dass sie tot ist. Bis zu dem Moment, in dem Annelie im koreanischen Fernsehen auftaucht. Was dahinter steckt, hört ihr im neuen Podcast Familiengeheimnisse, sag mir, wer ich bin, ab sofort in der ARD Audiothek.